Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Hallo, Cyril.
Taimudesu-san, konnichiwa.
Hallo, Timeless. Und willkommen an alle beim Schlüsseltechnologie-Podcast. Heute geht es um April-Scherze.
Cool. Ich sehe schon, wir haben ja auch einiges an Notizen vor uns. Obwohl ich gar nicht sicher bin, ob man zu jedem Einzelnen so viel sagen kann. Auf jeden Fall ist die Anzahl recht groß. Aber vielleicht sollten wir mal damit anfangen, dass man erklärt, was RFCs überhaupt sind.
Genau, April-Scherz-RFCs ist heute das Thema. Und ein RFC an und für sich ist ein Protokoll oder ja eine technische Spezifikation. Ist vielleicht so, was es am meistens ist in irgendeiner Form. Also so eine Textdatei, die dann eingereicht wird, in dem Fall bei der Internet Engineering Task Force, also die Arbeitsgruppe der Internetingenieure, ein fast phänomenaler Begriff.
Die IETF, und ja, mega gut.
Die IETF, genau. Es gibt so verschiedene Gruppen, wo solche Internet- oder Telekommunikationsstandards gesammelt werden. Es gibt zum Beispiel auch die Internationale Telekommunikationsunion. Da kommen all diese Standards her, die irgendwie sowas heißen wie Buchstabe und dann eine Zahl. Also zum Beispiel kennt man vielleicht den Videocodec H264 oder H265 auch. Oder man kennt, ja, wenn man sich mit Zertifikaten im Internet schon mal befasst hat, dann vielleicht X509. Das ist der Standard, der diese Zertifikate definiert. Und bei diesen Standards von der IETF heißt es immer RFC und dann irgendeine Nummer. Das geht ganz früh darauf zurück, auf so diese allerersten Gehversuche des Internets, also wo man das erste Mal diese Idee hatte, wir schalten mal Computer zu so einem Netzwerk zusammen, was dann ja so hauptsächlich anfänglich zwischen irgendwelchen Universitäten in Kalifornien der Fall war oder irgendwelchen Forschungseinrichtungen vom Verteidigungsministerium in den USA damals. Und die entsprechenden Forscher haben sich halt so Dokumente hin und her geschickt, wie das denn alles so zu machen sei und wie man sich irgendwie auf Protokolle vielleicht einigen könnte oder was so Ideen sind oder was Probleme sind. Und damit man sich darauf irgendwie beziehen kann, dass irgendwie auch zum Beispiel zitierbar wird in wissenschaftlichen Arbeiten oder einfach man dann sagen kann, ja, das Problem haben wir schon mal da drüben besprochen, hat man sich dann halt dieses RFC-Nummernsystem ausgedacht. Und RFC heißt einfach nur Request for Comments, also Bitte um Kommentare. Und selbst heute noch, also wenn sowas wie ein neuer HTTP-Standard veröffentlicht wird, ist es dann am Ende so eine Bitte um Kommentare. Und das ist ja doch eine etwas heimelige Stelle in diesem großen beiden Internet, was natürlich auch von kommerziellen Interessen und sowas geleitet ist. Und natürlich die Leute, die heutzutage solche RFCs schreiben, sind natürlich von irgendwelchen Firmen angestellt. Wenn irgendwie ein HTTP-Standard kommt, der kommt dann im Zweifelsfall von Google oder Mozilla oder so weiter. Also all die Firmen, die natürlich ein Interesse daran haben, dass sich diese Technologie weiterentwickelt. Aber im Grundsatz ist es immer noch eine Bitte um Kommentare. Und natürlich, wie es halt bei solchen Kommunikationsprotokollen so ist, man kann die anderen auch letztendlich ja immer nur auf die eine oder andere Weise bitten, dass sie diese Protokolle auch übernehmen und tatsächlich in Verwendung bringen. Und diese April-Scherz-RFCs vielleicht sind Protokolle, die nicht dafür gedacht sind, jetzt tatsächlich irgendwie weltweite Verbreitung zu erfahren, aber die auf die ganze Sache so mit einem zwinkernden Auge raufschauen. Und das hat sich seit, wann ist denn hier der erste? 1978 gab es hier das allererste und dann so ab 1989 ist es dann so eine regelmäßige Sache geworden, dass jedes Jahr so ein, zwei April-Scherz-RFCs veröffentlicht werden von dem entsprechenden, von den entsprechenden Leuten, die dafür die RFC-Publikation verantwortlich sind.
Ja, möglicherweise kennt ja der oder die ein oder andere Hörerin unseres Podcasts auch schon verschiedene RFCs, denn die werden natürlich auch in dem, den ich, endlich kann ich ihn mal wieder erwähnen, den großartigen RFC-Podcast. Endlich können wir den mal wieder verlinken. Ich glaube, von denen gibt es sogar auch schon eine April-Scherz-Folge. Aber das soll uns nicht hindern, weil das sind nämlich ganz großartige Sachen, die da gemacht werden.
Genau, also wenn man mit Technik vertraut ist, dann wird man sicherlich auch eine von diesen Sachen wiedererkennen. Aber ich würde mal hoffen, dass hier wahrscheinlich jeder noch etwas Neues lernen kann in dieser Folge, beziehungsweise etwas finden kann, was er noch nicht gekannt hat oder sie. Wie gesagt, dadurch, dass es halt jedes Jahr irgendwie ein, zwei, teilweise hier in 1998 gab es fünf RFC-Veröffentlichungen am 1. April, können wir natürlich nicht alle besprechen. Aber ich habe hier mal so ein bisschen rausgepickt, du hast auch ein bisschen mitgepickt und wir schauen uns das mal so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge an.
Ja, ich werde jetzt mal mit fliegender Hand noch einen hinzufügen, der mir gerade noch eingefallen ist, der fehlt.
Ah ja, na gut, dann werde ich das dann sehen, sobald ich dann in diesem entsprechenden Jahr ankomme.
Genau.
Wenn wir jetzt hier unsere Zeitreise starten, wie gesagt, der erste ist hier von 1978, aber ich habe mit meinen Picks mal angefangen im Jahr 1989 bei RFC 1097. Telnet Subliminal Message Option. Telnet hatten wir mal besprochen in der Folge 22, das Web ist nicht das Internet. Das ist ja so auch ein ganz archaisches Protokoll, also nicht verwunderlich, dass das hier ganz früh irgendwie in unserer Liste auftaucht. Ein ganz archaisches Protokoll, wo man einfach sich auf einem entfernten PC anmelden kann und da einfach irgendwelche Befehle ausführen kann. Also was einen im Prinzip wirklich einfach nur Texteingaben und die entsprechenden Programmausgaben durch die Gegend schickt, sodass man da so eine interaktive Sitzung haben kann, ja, mit einer Kommandozeile auf einem entfernten Rechner. Das, was, wie besprochen in der vorgenannten Folge, heutzutage eher mit SSH gemacht werden würde. Weil man da auch solche wahnwitzigen neuen Funktionen wie Verschlüsselung hat. Telnet, ja, hat dann auch so einige Protokollerweiterungen und Optionen aufgesammelt über die Jahre. Und hier wurde eine Option vorgeschlagen in RFC 1097 namens Subliminal Message, also unterschwellige Botschaft. Und das ist so ein bisschen in den Kontext zu sehen, das war so ein, ja, so ein Meme, ne? Das ist so eine in der Öffentlichkeit diskutierte Sache damals im den 80ern und frühen 90er Jahren, dass man so, dass irgendwie Firmen oder die Regierung oder sowas unterschwellige Botschaften platzieren könnte durch so, wenn man Video guckt, so einzelne Bilder, die einfach so aufflackern. Und da gab es dann solche Untersuchungen dazu, wenn dann irgendwie Leute irgendwie einen Film geguckt haben und dann flackert dann so immer ein einzelnes Bild mal kurz das Wort Durst auf, ob die Leute dann irgendwie durstiger werden und die bereitgestellten Getränke mehr zu sich nehmen oder sowas. Weil das dann natürlich die Verschwörungstheorie war an der Stelle, dass irgendwie Coca-Cola oder so dann gar nicht mehr dafür bezahlt, Werbespots auszustrahlen. Das ist ja dann quasi die überschwellige Botschaft, also über der Bewusstseinsschwelle, sondern halt diese unterschwelligen Botschaften in die Filme selber reinzuplatzieren und einen dadurch dann halt so unbewusst zu animieren, was dann natürlich so, ja, das geht so in diesen Motiv Gedankenkontrolle rein damals, ne? Und ja, das war halt hier auch die Idee.
Da gibt's so einen Haufen Sachen, naja, es heißt immer so, die CIA habe an diesen Dingen geforscht und angeblich sei da wohl auch Süßstoff mit rausgefallen, weil der wohl den Appetit anregt und dann, ach, da gibt's irgendwie verschiedenste Möglichkeiten, was da so alles passiert sein soll.
Also ich kenne ja noch diese Simpsons-Folge, wo sie, das wirst du jetzt, da ich das erwähnt habe, wahrscheinlich in das Intro noch mit reinschneiden, wo sie so eine Boyband casten und die sollen dann halt so ein Lied singen und dann hört sich das erstmal wie gibberisch an, was die da singen und dann stellt sich dann raus, wenn du es irgendwie rückwärts abspielst, kommt dann da raus, irgendwie geht's zur Marine. Und plötzlich, plötzlich gehen alle Einwohner von Springfield irgendwie zur Marine und wissen gar nicht warum und so weiter. Das war halt so, vielleicht so ein bisschen die Vorstellung davon, ne? ja, wie gesagt, hier, also Telnet sollte auch unterschwellige Botschaften kriegen und das wird hier in dem Dokument beschrieben. Ich habe das hier mal übersetzt. Die Nutzung von Hinweisbannern und Newslettern ist oft nicht ausreichend, um widerspenstige Nutzer zum Upgrade auf die neueste Telnet-Version zu bewegen. Manche Nutzer werden dieselben veralteten Versionen noch Jahre weiterverwenden. Diese Nutzer müssen auf sanfte Weise überredet werden. Und da ist dann halt auch beschrieben, dass man quasi so eine Nachricht setzen kann und irgendwie so einen Rhythmus dafür und dann wird das halt auch mal für ein einzelnes Bild halt auf dem Bildschirm aufblitzen. Damit der Nutzer dann vielleicht irgendwie unterschwellig so das Bedürfnis bekommt, doch endlich das Upgrade zu installieren. Ja, ist vielleicht gefährlich, dass wir drüber reden. Ich glaube, da bringen wir Microsoft vielleicht auf Ideen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber natürlich diese Sache, User sind nicht gewillt, auf neue Versionen zu upgraden, das ist in 2023 immer noch ein Thema. Also da ist dieser RFC aus meinem Geburtsjahr total aktuell, obwohl er ja ist gerade so buchstäblich älter als ich. Wir gehen weiter, oder hast du noch etwas hierzu?
Ja, alles gut. Ich weiß gar nicht, ob du das verlinkt hattest in den Shownotes, aber ich habe irgendwie dazu gelesen, dass das halt glücklicherweise alles widerlegt ist. Also da gibt es wohl wirklich intensive wissenschaftliche Studien und so, das ist wohl also die Wirkung dieser Nachrichten ist also weitestgehend widerlegt.
Ja. Wir gehen dann hier weiter zu RFC 1149 und der wird den meisten Technikern was sagen. Das ist so ein legendärer Meilenstein der Internetkultur von 1990. IP-Übertragung via Brieftaube.
Oh, großartig, ja.
Also hier, ich habe hier den Wikipedia-Artikel vor mir, gibt es da einen deutschen Wikipedia-Artikel? Doch sicherlich auch. Ja, ich habe den englischen gerade vor mir. Und also hier wird IP over Avian Carriers beschrieben.
Also das Coole ist ja eigentlich an diesem RFC, dass der halt irgendwie so, erstmal heißt es nur Avian Carriers und man denkt sich so, was soll das eigentlich sein? Und
das ist jetzt die Sprachbarriere, weil das ist halt einfach das normale Wort für Brieftaube im Englischen.
Okay, gut. Mhm, okay. Mhm.
Ich finde das auch so wunderschön, wie dieser Wikipedia-Artikel hier aufgemacht ist. Also wie gesagt, ich gucke auf den Englischen und da ist halt so eine Taube abgebildet, so als Beispielfoto. Und dann steht da unter dem Foto drunter, Under RFC 1149, a homing pigeon can carry intended protocol traffic. Einfach so komplett matter of fact, überhaupt keine, ist halt so, ne? Ja, das stimmt ja auch, ne? Du kannst einfach diese Brieftauben können ja irgendwie so ein gewisses Gewicht irgendwie mit sich führen und dann so ein Stückchen Papier, was man ums Bein wickelt oder sowas, und da kann man halt einfach auch so ein paar IP-Datagramme raufschreiben, ne? Diese, meine 1000 Bytes oder sowas kriegt man sicher auf so einen Zettel, kann nicht so schwer sein. Und heutzutage wird es sicherlich noch einfacher sein, jetzt wo es irgendwie so SD-Karten gibt, die nicht mal fingernagelgroß sind, ne? Und dann muss man irgendwie gucken, ja, vielleicht passt das nicht an den Fuß ran, da muss man gucken, wie man das der Taube irgendwie umschnallt, aber da lässt sich sicherlich eine Lösung finden. Ich erwarte da einen Folge-RFC. Ja, jedenfalls, das ist auch einer der wichtigsten RFCs in dem Sinne, dass der wichtigsten April-Scherz-RFCs, dass es auch tatsächlich eine praktische Implementation davon gab, und zwar dann 11 Jahre später, im Jahr 2001, durch eine Linux-User-Group im Bergen in Norwegen. Die haben dann einen Praxisversuch gemacht, und auch das haben wir hier in den Shownotes verlinkt, wo dann beschrieben wird, ja, achso, wir verlinken hier auf den Wikipedia-Artikel im Deutschen. Hier ist es genauso auch wunderschön mit der Bebilderung, auch eine andere Brieftaube dargestellt, aber auch hier, eine Brieftaube kann IP-Pakete übermitteln. So als ob das einfach so eine ganz normale Eigenschaft von der Brieftaube ist. Ja, natürlich, was das denken Sie denn?
Ja, ich meine, das ist ja auch vollständig durchgetestet. Das ist doch implementiert
hier und durchgetestet. Hier sind auch beschrieben die vielen Vorteile. Der experimentelle Standard verspricht angeblich hohe Latenz, also eine hohe Zeit, bis dann die Daten tatsächlich ankommen. Bei geringem Durchsatz, also gut, beides irgendwie nicht so gut, aber gut. Wegen der dreidimensionalen Routing-Fähigkeiten der Brieftauben könnten gleichzeitig beliebig viele Pakete unterwegs sein, die sich im Gegensatz zur herkömmlichen Netzwerkleitung nicht wesentlich beeinflussen. Ja, gut, ich meine, das ist dann natürlich mit einem gewissen Infrastrukturaufwand verbunden. Wir wissen ja, das ist irgendwie ein Investment, wenn man irgendwie sowas wie Unterseekabel verlegt, und es ist auch ein Investment, wenn man sich sowas wie ein paar tausend Brieftauben anschafft, ja, um dann irgendwie so eine Netzwerkleitung aufrechtzuerhalten. Wird eventuell auch schwierig, aber gut. Wie gesagt, die Unix-User-Gruppe in Bergen hat dann hier eine Übertragung ausgeführt, und man sieht hier in dem Wikipedia-Artikel das Protokoll vom Ping-Versuch. Man sieht von diesen 10 Ping-Paketen, also Ping, so ein kleines Paket, was man schicken kann, einfach nur zu gucken, ob die Leitung funktioniert. Da kommt dann einfach ein Pong zurück, also halt quasi ein winzig kleines Paket, was nur sagt, schicken wir mal ein winzig kleines Paket zurück. Und dann kann man dann sehen zum Beispiel, wie lange das Paket läuft, um dann die Geschwindigkeit, also die Latenz der Leitung zu testen. Eben wie gesagt, wie lange es von Antwort bis, von Anfrage bis Antwort dauert. Und man sieht ja, diese Latenz ist nicht so gut. Also die paar Pakete, die durchkommen, und zwar die von den 10 Paketen hier kommen, nee, von den 9 Paketen, die abgeschickt wurden, kamen 4 dann tatsächlich zurück. Also da hat die Brieftaube den Weg hingeschafft und dann auch wieder die andere Brieftaube den Weg zurück. Das hat dann hier in dem Fall ja so 6.000, 3.000, 5.000 Sekunden gedauert. Hier steht auch eine, im 2009 gab es einen anderen Versuch, da hatte eine südafrikanische Firma kritisiert, dass die lokalen Breitbandanschlüsse zu dünn sind. Das ist ja auch so ein Thema, was uns in Deutschland auch heute noch betrifft. Und das hatten sie dann demonstriert, indem sie einen Datentransfer über Brieftaube durchführten. Und das war ja, wie gesagt, dann schon die Zeit, wo es dann so USB-Sticks zumindest gab. Ich weiß nicht, gab es 2009 schon Micro-SD-Karten? Könnte vielleicht sein, dass die ersten da gerade, also SD-Karten auf jeden Fall normale, aber Micro-SD weiß ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass das so die Zeit war, wo gerade die ersten aufgekommen sind.
Vermag ich nicht zu sagen, ja.
Hätte ich nachgucken können, wenn ich dran gedacht hätte, aber sei es drum. Vielleicht plus minus ein paar Jahre. Und die haben da halt eine Taube mittels USB-Stick, nee, nicht mittels USB-Stick, mit einem USB-Stick durch die Kante geschickt und gezeigt, dass diese Taube über eine Strecke von 100 Kilometern 4 GB transportieren konnte in 2 Stunden. In der Zeit hat der ADSL-Anschluss des kritisierten Telefonanbieters gerade mal 4% der Daten verschickt gehabt. Und auch das ist natürlich jetzt eine witzige Anekdote, aber da steckt auch Wahrheit dahinter. Wenn man heutzutage Cloud-Anbieter hat, und ich verweise natürlich auf die Cloud-Computing-Folge von Ausgabe 24, ist es da oftmals angeboten, wenn man als Kunde eine große Menge von Daten zu importieren hat, also mit große Menge meine ich jetzt sowas wie nicht nur irgendwie eine Festplatte voll, sondern irgendwie wirklich Terabyte sind Festplatten, so Petabyte, Exabyte oder sowas, dann gibt's dann solche Angebote, dass bei manchen Cloud-Anbietern, dass die dir einen LKW vorbeischicken mit Server-Racks drinne voller Festplatten, und dann füllst du halt die Daten dort bei dir lokal ein mit deinen schnellen Netzwerkkabeln, die du da halt im Rechenzentrum umzustehen hast. Und dann fährt der LKW ins Rechenzentrum von der Cloud und dann wird das halt da alles eingehangen und dann sind deine Daten da, was im Zweifelsfall wesentlich schneller ist, als die durch das normale Internet durchzuquetschen.
Ja, das ist richtig.
Oder
ja.
Ich glaube, alternativ geht es auch, dass man einzelne Festplatten oder so einschickt. Aber da muss man, glaube ich, schon Firmenkunde für sein. Das ist, weiß nicht, ob das irgendwie normalen Einzelmenschen auch irgendwie zur Verfügung steht. Und selbst wenn das der Fall ist, ist natürlich die Frage, ob man das will. Aber das ist hier nicht der Punkt.
Genau. Wir haben auch einen Hörer, der das ab und zu mal sagt, dass man also die Datenübertragungsrate von einem Passat voller Festplatten auf der Autobahn nicht unterschätzen sollte. Das
ja, absolut.
Genau das. Ja, der RFC, ne, also das Ding ist wirklich Comedy Gold. Also das ist wirklich so Sachen wie the carriers have an intrinsic collision avoidance. Also die haben eine automatische eingebaute Kollisionskontrolle. Ja. Also Kollisionsvermeidung. Also man muss
ein bisschen Collision Avoidance, also Kollisionsvermeidung ist halt auch ein Fachbegriff, der in Ethernet auftaucht.
Genau.
Also in dem normalen Kabelnetzwerk, was man kennt, weil natürlich dort halt quasi alle in dasselbe Kabel reinfunken und wenn dann halt zwei zur gleichen Zeit funken, dann kommen die sich halt in die Quere und dann kommt halt nur noch Nonsens an auf der anderen Seite, also zwei Wellenformen, die sich halt überlagern, wo sie nicht sollten. Deswegen gibt's dann da Protokolle, wie halt solche Kollisionen vermieden werden können. Und auch bei WLAN zum Beispiel und bei Bluetooth gibt es dann solche Protokolle, wo zum Beispiel festgelegt wird, zu welcher Zeit welches Gerät senden darf, damit halt immer nur ein Gerät sendet und halt auch die Welle klar beim Ziel ankommt.
Genau, richtig. Ne? Also oder hier, was auch toll ist, the bandwidth is limited to the leg length. Also die Bandbreite ist durch die Länge des Beines begrenzt.
Ja, genau. Also wenn dieser Standard 1149 sich jetzt in der praktischen Anwendung durchgesetzt hätte, hätte man durchaus auch damit rechnen können, dass da Zucht betrieben worden wäre, ja, vielleicht ja. Um diese Beine entsprechend zu verlängern. Und dann hätten wir vielleicht heute irgendwie Storchtauben oder sowas,
wer weiß. Ja, genau. Und die MTU ist in Milligramm angegeben. Also es ist wirklich, großartig. Kann man sich mal durchlesen. Ist aber wirklich gar nicht lang. So anderthalb Seiten. Mehr ist das gar nicht.
Ich glaube auch... Also das ist ja auch so ein Punkt, warum wir auf diese April-Chats-RFCs eingehen. Es ist vielleicht eine gute Möglichkeit. Ich meine, natürlich technische Standards sind immer, brauchen relativ viel Vorwissen und so weiter, um zu verstehen, was da vor sich geht. Und die sind natürlich auch ja sehr dicht formuliert, ne? Da sehr kompakt mit wenig Ausführung, was jetzt die Details heißen. Das wird halt erwartet oder da ist halt so eine Referenz dran auf den nächsten RFC, wo dann wieder die andere Sache erklärt wird.
Ja.
Und man steht da vielleicht als Laie oder als jemand, der noch nicht so bewandert ist im Gebiet, staunend davor. Also selbst ich, wenn ich jetzt irgendwie einen RFC lese über irgendwelche Spezialitäten, die in IP-Protokollen abgehen und ich kenne halt diese Protokolle noch nicht in dem Maße, dann wird es halt im Zweifelsfall auch für mich schwierig. Aber diese April-Chats-RFCs sind, glaube ich, zumindest viele davon relativ mit einer relativ geringen Barriere versehen. Also man muss halt Englisch sprechen können, aber selbst für sowas gibt es ja heutzutage auch Übersetzungstools, die da zumindest hinreichend gut funktionieren und man kann sich mal so einen Eindruck verschaffen, wie so eine Spezifikation aussieht, auch so von diesem Sprachstil, der da gebraucht wird, der natürlich auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird, aber es ist vielleicht ein niedrigschwelliger Einstieg, wenn man sich für sowas mal interessieren möchte.
Ja, genau, das stimmt.
Apropos niedrigschwelliger Einstieg, habe ich hier RFC 2100 auf der Liste, 2100 von 1997, also wir springen 7 Jahre nach vorne und sind bei The Naming of Hosts. Und das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das ist auch sehr kurz, nur 2 Seiten. Und es behandelt sich hier um ein Gedicht, was beschreibt, was eigentlich ein guter Name für einen Computer ist.
Ja, und das in jambischen Pentametern, was ziemlich gut ist. Die ganz hohe Schule der Dichtkunst.
Ja, genau. The naming of hosts is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first I'm as mad as a hatter when I tell you a host must have 3 different names. Und so geht das dann halt hier weiter. Wie gesagt, ich überlasse das dem interessierten Zuhörer, das hier nachzuschlagen. Die Podcasts, nicht die Podcasts, die RFCs sind ja alle verlinkt in unseren Shownotes. Oder wenn man einfach nur die Suche eingibt, RFC und die Nummer, die wir jetzt gesagt haben, also zum Beispiel hier 2100, dann findet man das relativ einfach. Zum Beispiel bei DuckDuckGo, in der Suchmaschine DuckDuckGo kann man einfach Ausrufezeichen RFC eingeben und dann die Nummer und es leitet einen direkt dahin weiter. Das ist so eine Abkürzung, die da definiert ist.
Mhm.
Genau, zu diesem RFC 2100 habe ich auch noch den Verweis reingepackt auf einen RFC, der kein April-Chats ist, sondern tatsächlich ernst gemeint ist, RFC 1178 von 1990.
Der ist wirklich toll. Den habe ich noch überflogen in der Vorbereitung. Der ist wirklich gut.
Der ist auch relativ kompakt und der beschreibt das halt so ein bisschen, ja, nicht trocken, aber so ein bisschen pragmatischer, seriöser. Mir fällt kein gutes Wort dafür ein. Ernsthafter oder so. Warum halt Benennung von Computern eine wichtige Sache ist und was so gute Namen ausmacht und sowas. Also den kann ich durchaus empfehlen für Leute, die anfangen, irgendwie sich Server oder sowas zu betreiben. Verweist auch, glaube ich, so ein bisschen auf eine andere Zeit noch, weil das halt noch diese Zeit war, wo man Computern wirklich Namen gegeben hat. Also bei uns auf Arbeit reißen die Rechner dann einfach so Node 17 oder sowas. weil die halt alle austauschbar sind. Die Software ist dann halt da, wo gerade Platz ist. Und wenn dann ein Node irgendwie kaputt geht, dann wird halt die Software woanders hin verschoben. Das hatten wir alles in der Virtualisierungsfolge besprochen, beziehungsweise dann drüben im Penta-Radio bei zu Kubernetes. Mhm. Aber das hier ist noch so die für Computer, die tatsächlich eine Persönlichkeit haben. Also ich hatte ja lange als Namensschema für meine Systeme Planeten aus dem Roman Per Einheit durch die Galaxis. Zum Beispiel hier der PC, vor dem ich hier gerade stehe. Mein Desktop-PC heißt Arcturus. Mhm. Weil das, okay, das klingt so nach etwas, was Power hat. Und das ist dann immer mein Desktop-PC, wo die gute CPU und die gute Grafikkarte drin sind und so. Ne? Ich bin da so ein bisschen abgekommen davon. Mein Notebook zurzeit heißt Tabibito. Das ist das japanische Wort für Reisender. Mhm. Was da durchaus Sinn ergibt für ein Notebook. Mhm. Und so weiter und so fort. Also Namen, ja, das ist, glaube ich, auch so, also für mich zumindest einer dieser Teile, wenn ich irgendwie einen neuen PC mehr anschaffe, so Teil von dieser Standardvorfreude ist, so einen Namen zu überlegen. Ich glaube, jetzt, wo ich so sage, fällt mir auf, dass es eine Parallele ist zu Eltern, die ein Kind erwarten. Auch wenn das natürlich ein anderer Impact ist, aber.
Ja, das Gute ist, da bist nur du allein damit befasst in dem Fall. Bei Eltern, die ein Kind erwarten, sind mindestens zwei Personen beteiligt. Und das ist noch der bessere Fall, wenn da nur zwei Personen beteiligt sind. Und dann spielt aber noch mindestens eine dritte Person mit rein und so, ist schwierig. Ja. Das ist eine ganz andere Dose Würmer.
Ja. Dann doch lieber Note 17, aber ich glaube, das wäre kein akzeptabler Name fürs Standesamt.
Okay.
Dritter Versuch. Beziehungsweise Leute, ja, die solche Namen vergeben, von denen reden wir jetzt mal aus Prinzip nicht. Wir gehen stattdessen weiter zu RFC 2324 von 1998. Das hast du eingetragen, nämlich das Hypertext Coffee Pot Control Protokoll.
Ja, genau. Soll ich jetzt was dazu sagen?
Ja, gerne.
Also das ist so ein recht früher Ansatz der Heimautomatisierung, als so recht eigentlich noch niemand an dieses Thema gedacht hat. Und es geht darum, per Hypertext, also wie würde man denn eigentlich Hypertext übersetzen?
Hypertext.
Ja, gibt's
nicht, einfach, ne? Keine gute, ja, das also HTTP ist ja, ne, das, was man kennt, siehe auch wiederum die Folge, das Web ist nicht das Internet, ne, HTTP, das Grundprotokoll, wo dann dieses Web, also dieses Netzwerk von Dokumenten sich aufbaut, auf dem Netzwerk von Computern, was das Internet ist. Und das, was man halt heute so für gewöhnlich als das Internet kennt, ja, weil sich im Prinzip alles im Web abspielt, bis hin zu der Tatsache, dass irgendwie die Software, mit der ich hier gerade mit dir verbunden bin, in einer Webseite auf ist, die hier lokal vorliegt. Da kommt halt dieses Hypertext her, weil das ja eigentlich mal gedacht war für Dokumente, also zum Beispiel ursprünglich ja am CERN bekanntermaßen für wissenschaftliche Dokumente, die aufeinander verweisen durch Links, also durch die berühmten blauen Wörter, die da irgendwo markiert sind. Und dadurch ergibt sich halt nicht so ein linearer Text wie ein Buch, sondern ja ein Text, der miteinander auf komplizierte Art und Weise vernetzt sein kann. Und das ist eben das, was dieses Hypertext aussagt.
Ja, genau. Und jedenfalls ist das HTTP/PCP eine Methode, eine Kaffeemaschine per Internetprotokoll zu steuern. Da gibt's dann also so einen Brew-Befehl und so, also mit dem man dann einen Kaffee brühen kann und so weiter. Das kommt allerdings mit ein paar Problemen für Leute, die ihren Kaffee gerne mit Milch trinken, weil die sind dazu angehalten, Stopp zu sagen, wenn die Milch genug ist, weil das Protokoll sagt dann, ja, also wenn du Milch willst, ich fange jetzt mal an zu gießen, sag, wenn gut ist. Da gibt's extra das When-Kommando dafür.
Ja, im Englischen ist es halt say when, ne?
Also ja, genau.
sag, wenn. Und dann soll der andere halt when sagen, ne? Und dementsprechend ist das halt auch ein Befehl, der hier geschickt werden kann.
Ja, wie gesagt, man muss dann eben doch ein bisschen achtsam sein. Aber ich muss sagen, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Da werden auch schon eine ganze Menge Zuschlagstoffe unterstützt. Also verschiedene Milchtypen und Sirupe und Süßungsmittel, Gewürze und Alkoholika und so. Also es gibt da schon umfangreiche Zuschläge.
Ja, also ich habe auch festgestellt, natürlich hat sich die Welt seitdem weiterentwickelt. Wenn man hier Milchtypen sich anguckt, dann gibt es da halt diese eine Option Non-Dairy, also nicht Milchprodukt, ne? Also quasi ein vegetarische Milch oder vegane Milch.
Also nicht von Rindviechern.
Da würde man natürlich, da würde man heute natürlich erwarten, dass man mindestens fünf Detailoptionen bekommt, ob das jetzt Mandelmilch oder Sojamilch oder was auch immer sein kann.
Ja, genau.
Also da ist eine Erweiterung von HTTP/PCP noch dringend erforderlich. Da sind alle Zuhörer aufgerufen, die sich da berufen fühlen. Was ich auch ganz faszinierend fand, ist, in der Vorbereitung habe ich hier auch gelesen, dass das ja als Satire gedacht war, weil alle möglichen Firmen damals angefangen hatten zu der Zeit war HTTP ja mal 6-7 Jahre alt. Und es gab halt alle möglichen merkwürdigen Erweiterungen von HTTP und das war also eine Satire auf diese unpassenden Erweiterungen für das, was eigentlich mal als so ein Dokumentennetz gedacht war. Wie gesagt, halt dieses Hypertext, was dann plötzlich für völlig andere Sachen ja verwendet oder auch missverwendet wird. Und natürlich auch diese Satire ist aktueller denn je, denn wie schon gesagt, ne, das war ja der ganze Punkt in unserer Folge 22, dass im Prinzip das Web heute alles ist. Alles läuft in irgendeiner Form über HTTP. Und wie wir auch beschrieben haben in der Folge, auch zu gar nicht mal zu so unklugen Gründen. Ja. Und von daher die Vorstellung, dass eine smarte Kaffeemaschine oder sowas tatsächlich über HTTP angesteuert wird, ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht aber eher nicht über das HTC-PCP.
Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das so benutzen, einfach
des Spaßes wegen. Ja, die großen Hersteller werden sicherlich ihre eigenen Sachen dafür haben. Die werden nicht auf einen Aprilscherz-RFC sich beziehen.
Bestimmt, aber es gibt sicher ein paar Bastler, die das haben. Alleine schon, dass man irgendwann mal den Statuscode 418 empfangen kann.
Ja, genau. Also der ist auch dieser Statuscode, die kennt man ja bei HTTP vielleicht, so 404 ist ja sicherlich ein Begriff, den allermeistens schon mal in irgendeiner Form vorgekommen, 404, Datei nicht gefunden. Also quasi, wenn man in HTTP eine Anfrage schickt, dann kommt halt eine Antwort zurück und da steht halt erstmal als ganz grobe Klassifikation drin, quasi, ob es funktioniert hat oder nicht, so ein Statuscode. Und wenn man zum Beispiel ein Dokument abrufen will, dann ist halt für gewöhnlich der Statuscode 200 wie okay. Also diese 200er sind alle irgendwie positive Statuscodes und dann gibt's halt 300 für Weiterleitung, 400, 500 sind für Fehler und davon ist die, ja, wie gesagt, die bekannteste 404 nicht gefunden oder zum Beispiel 401, sie müssen sich erst anmelden, 403, sie haben keine Berechtigung, obwohl sie angemeldet sind und so weiter und so fort. Und hier wurde dann auch ein Statuscode eingeführt in diesem RFC für den Fall, dass man versucht, diesen Kaffeemaschinenprotokoll mit einer Teekanne zu reden, dann kann die Teekanne antworten 418, I'm a Teapot.
Genau.
Das geht the resulting also entity may be short and stout. Also da ist eine Referenz auf dieses kleine, auf dieses Kinderlied I'm a little teapot, short and stout mit drin. Also natürlich, das ist alles mit einem zwinkernden Auge geschrieben. Was ich auch jetzt erst in der Vorbereitung gelernt habe, ist, dass der Statuscode 406 auch aus diesem Standard kommt, nämlich not acceptable. Was ich immer als wahrgenommen hatte, als einfach einen ganz normalen Statuscode, weil das halt einfach so eine, ja, so ein ganz trockener Name ist, also nicht akzeptabel. Ja, das kann in diversen Situationen irgendwie auftreten, dass irgendwie eine Anfrage irgendwie nicht akzeptabel ist. In dem Fall aber hier bezieht sich darauf, dass nach einem Zusatz gefragt wurde, den der entsprechende Kaffeeautomat nicht anbieten kann. Also vielleicht wurde da nach Whisky gefragt und das ist aber irgendwie nur so ein ganz einfacher Automat, der vielleicht nur Milch und Zucker hat oder so.
Mhm. Ja.
Wir gehen dann weiter und du hast hier noch einen weiteren in die Liste getan, nämlich von 2003 den RFC 3514, the Security Flag in the IPv4 Header.
Genau, der versucht uns natürlich alle vor bösen Teilnehmern im Internet zu schützen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut oder schlecht das funktioniert. Der Witz dabei ist, dass dieser RFC ein bestimmtes Bit benutzt im IP-Header. Ich kann jetzt gerade leider nicht sagen, das ist der, den ich eben noch mit fliegender Hand eingetragen habe.
Ja. Also als Kontext wiederum, das hatten wir ja schon mal in der Netzwerkschichtmodell-Folge erklärt, in Folge 5, dass wir quasi, wenn Daten im Internet übertragen werden, geht das ja durch diese verschiedenen Netzwerkschichten durch, konzeptionell gesehen. Und jede dieser Schichten fügt so ein paar Metadaten hinzu, also so ein paar Daten, die für die Übertragung notwendig sind. Was man sich dann so ein bisschen vorstellen kann, wie dass die ursprünglichen Daten, die vielleicht auf einen Zettel geschrieben sind, in einen Briefumschlag eingepackt werden. Und da stehen dann halt die Daten drauf, die die Post wissen muss, um den Briefumschlag zuzustellen.
Genau.
Und so hat man dann halt auch verschiedene Netzwerkschichten für verschiedene Ebenen, dass man vielleicht sagt, man hat den Umschlag für die nationale Post, wo dann mehrere Umschläge für die Hauspost drin sind, wenn ich jetzt aus einem Büro irgendwie mehrere Sachen an ein anderes Büro schicken will. Und dann wird es dann halt am Zielort wieder ausgepackt und die einzelnen Hauspostbriefumschläge werden dann weiter transportiert. So kann man sich diese Netzwerkschichten halt vorstellen. Das hatten wir, wie gesagt, ganz ausführlich in der Folge 5 besprochen. Jetzt auch schon fast 2 Jahre alt, ist meine Güte. Und ja, diese Metadaten, also diese Header hier sind halt quasi bestimmte Bytefolgen, die halt eine bestimmte Größe haben. Und da wird dann zum Beispiel gesagt, wir haben hier reserviert, meinetwegen, ich habe jetzt nicht auf die genaue Zahl im Kopf, aber sagen wir sowas wie 20 Byte. Und dann sind vielleicht davon nur 19 Byte verwendet, also hat man noch ein Byte frei oder so. Oder vielleicht hat man noch ein einzelnes Bit frei, was noch keine Bedeutung hat. Also wo es einfach egal ist, ob das 0 oder 1 ist, ist noch nicht definiert. Dann steht da meistens so drinne in den entsprechenden Standards, das hier ist reserviert, macht man erstmal 0 rein. Eventuell hat es später noch mal irgendeine andere Bedeutung. Das wird dann irgendwann später dazu definiert. Und hier wird eins von diesen unbenutzten Bits, was im IPv4-Header noch übrig ist, genommen und mit einer Bedeutung versehen.
Ich glaube sogar, dass das gar nicht, also da, im Prinzip ist das unbenutzt, aber es ist halt einfach spezifiziert als must be zero.
Ja.
Also ne, ein gültiges IPv4-Paket, da muss eben dieses eine Bit 0 sein. Und jetzt wird eben einfach von demjenigen, der eine Attacke fährt, im Internet wird einfach verlangt, dass die IP-Pakete dann eben an der Stelle eine 1 gesetzt haben müssen, was natürlich automatisch diese ganzen Pakete ungültig macht und somit all unsere Probleme mit Angreifern löst. Wie genau. Praktisch.
Also es wäre viel einfacher, wenn die Angreifer alle einfach ihre Angriffe markieren würden als solche, dann könnten wir die auch völlig ohne Probleme rausfiltern.
Genau.
Ich meine, das ist jetzt auch dieses Jahr 20 Jahre. Ich verstehe nicht, warum sich das noch nicht durchgesetzt hat. Es ist wahrscheinlich so wie IPv6.
Ja, genau.
Die bestehenden Sachen waren wahrscheinlich gut genug.
Ja, ist wirklich nicht nachvollziehbar.
Ja, kann man nichts machen. Apropos Dinge, gegen die man nichts machen kann. Wir gehen weiter zu RFC 5514 von 2009. Also genau 2000 weiter. Es ist wirklich Wahnsinn, wie die Menge von RFCs über die Jahre zugenommen hat. Also jetzt springen wir um 6 Jahre und wir sind ganz 2000 RFCs weiter.
Ja.
Und wir sind jetzt bei 5000. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 9000. Also der letzte, den wir auf der Liste haben, der hat die 9 vorne dran. Ich weiß gar nicht, wann wir bei 10.000 angekommen sein werden, aber es kann nicht mehr allzu lange dauern. Jedenfalls RFC 5514 von 2009. IPv6 over Social Networks. Und auch da lässt sich wieder das Netzwerkschichtmodell blicken. Wenn wir eine Sache haben, die Bytes übertragen kann, dann kann es auch IP-Pakete übertragen, denn IP-Pakete sind einfach nur Bytes. Und wenn ich zum Beispiel sowas habe wie ein Facebook-Wall oder einen Twitter-Account, wo ich Texte reinschreiben kann und die werden dann so veröffentlicht, dass andere Leute die sehen können. Texte sind ja auch nur Bytes, siehe Folge 13. das heißt also, wir können auch das IP-Paket, was wir übertragen wollen, einfach als Bytes nehmen, diese Bytes dann irgendwie als Text darstellen in irgendeiner Form. Vielleicht sind wir noch eingeschränkt dadurch, welche Zeichensätze gehen, aber da müssen wir ein bisschen Tricksereien machen, aber das kriegen wir schon alles hin. Wir stellen dann halt diese Bytes irgendwie als diesen Text dar, schreiben die da auf unsere sozialen Netzwerk-Accounts und dann kann jemand anders das dann sehen, was wir gepostet haben und ja, vielleicht ist das ja dann ein IP-Paket, was für denjenigen bestimmt ist und dann kommt das halt einfach am Ziel an.
Ja, ist doch klasse.
Es ist auch so ein bisschen so ein Volkssport unter Netzwerkprogrammierern, dass man alle Protokolle durch alle anderen Protokolle durchschiebt.
Genau.
Das hat auch teilweise einen ernsten Hintergrund, beziehungsweise nicht ernst, aber zumindest eine sinnvolle Anwendung. Zum Beispiel ist ja die Sache, wir haben ja DNS besprochen, auch in der Folge 18, bekanntermaßen das Telefonbuch des Internets. Und ich finde diese Analogie auch gar nicht mal so schlimm, auch wenn die Techniker aber so ein bisschen stöhnen, wenn das gesagt wird, weil es auch nicht ganz stimmt, aber es stimmt mehr, als dass es nicht stimmt. Von daher bleibe ich jetzt auch mal dabei. Mhm. Wie gesagt, die Details dann in Folge 18. Die auch schon jetzt ein Jahr alt ist, meine Güte. jedenfalls in manchen Hotel-WLANs ist es ja so, da muss man sich erst anmelden und da muss man eventuell sogar bezahlen und sowas alles. Und das ist natürlich dem geneigten Techniker ein Graus. Man hat schon so viel Geld für diesen Computer ausgegeben, jetzt muss man noch Geld ausgeben für die Leitung. Boah, und außerdem, das Hotelzimmer ist ja auch schon bezahlt. Also jetzt möchte ich auch mal irgendwie WLAN haben. Das ist ja zum Glück mittlerweile nicht mehr so sehr ein Problem. Also mittlerweile ist an den meisten Hotels das WLAN einfach inklusive. Aber früher war das ja dann teilweise noch zu sehr teure Zusatzleistung. Man hat dann aber festgestellt, mit diesem WLAN kann man sich ja erstmal frei verbinden. Und man kann auch einfach erstmal DNS machen, weil das funktioniert ja dann grundsätzlich so, dass man erstmal alle möglichen Webseiten öffnen kann, aber also zumindest die Server finden kann. Aber in dem Moment, wo man dann die Seite ansurfen will, also wo man dann halt eine HTTP-Anfrage hinschicken will, kommt man dann stattdessen zu einer Antwort von der entsprechenden Bezahlschranke, wo man doch bitte Geld einwerfen soll oder sich authentifizieren soll. Aber dieser DNS-Teil, der war in diesen Fällen oftmals ungeblockt, sondern der ging einfach durch, sodass sich dann jemand gesagt hat, na gut, dann stellen wir uns einfach einen ganz speziellen DNS-Server hin, der einfach das Internet für uns durchtunnelt und dann machen wir halt nur noch DNS-Anfragen, wo alles andere drin steckt.
Nennt sich dann und, HTTPS über DNS wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Und also, wie gesagt halt, ne, jedes Netzwerkprotokoll sind Bytes und jedes Netzwerkprotokoll enthält Bytes. Das heißt, man kann grundsätzlich jedes Protokoll in jedes andere Protokoll einpacken. Das wird dann eventuell schwierig irgendwann. Also es gab dann halt auch solche Ideen wie zum Beispiel, man könnte ja auch Daten übertragen über YouTube, indem man dann die Daten einfach so als, ja, was dann am Ende wie so ein Bildrauschen aussieht, halt kodiert und das dann als YouTube-Video hochlädt und dann kann das die andere Seite halt wieder runterladen und halt das mit dem entsprechenden Programm das dann zurückkonvertieren. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen, weil natürlich da eine Videokomprimierung dazwischen ist, also muss man hinreichend viel Fehlertoleranz haben für was die Kodierung wegschneidet. Hm, okay. Das sind auch schon alles Dinge, die getan wurden und so halt hier auch IPv6 über Social Networks. Das bezieht sich auch so ein bisschen darauf, dass IPv6 ja zu dem Zeitpunkt auch schon 15 Jahre alt war oder so. Also IP halt das Internetprotokoll, das unterste Protokoll in unserer Netzwerkschichtenmodell, wo tatsächlich verschiedene Netzwerke zusammengesteckt werden. Und die Version von diesem Protokoll, die in weiten Verbreitung erfahren hat, ist IPv4, über das ich jetzt, soweit ich weiß, auch gerade mit dir verbunden bin, zumindest auf meiner Seite. Und es gab dann halt relativ schnell auch eine neuere Version IPv6, aus dem Grunde, dass IPv4 nur 4 Milliarden Adressen zulässt. Und das ist, wie man sich relativ einfach klar machen kann, zu wenig für alle Menschen auf der Welt. Und das ist, bevor man noch feststellt, dass einige von diesen Adressen auch reserviert sind für bestimmte technische Anwendungen.
Ganze Bereiche
das
davon,
ist effektiv, ja. Also effektiv dürfte es eher sowas wie 3,5 Milliarden oder so sein, die tatsächlich verfügbar sind. Mhm. Und das reicht natürlich nicht für alle Menschen und schon gar nicht für alle Geräte da draußen in Zeiten von Internet of Things und so weiter. Dementsprechend kam dann der Vorschlag auf IPv6 und man hätte ja wahrscheinlich einfach sagen können, es ist einfach so wie IPv4, nur halt mit größeren Adressen. Aber es hat dann den Anreiz gegeben, wir lösen jetzt auch noch alle anderen Probleme, die IPv4 hatte. Und dann ist dann ein neues Protokoll rausgekommen. Ja, warum es nicht IPv5 ist, ist mir jetzt auch nicht so hundertprozentig klar. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gelesen, aber auch wieder vergessen. Jedenfalls heißt es dann IPv6 als Nachfolger. Und das ist halt hinreichend unterschiedlich, dass sehr viele Leute einfach sagen, ach, muss ich das jetzt wirklich machen? Das sieht nach ganz schön Aufwand aus. Und meine Rechner sind doch schon verbunden. Und das funktioniert doch grundsätzlich alles miteinander. Und deswegen zieht sich diese Sache immer noch ziemlich hin. Also mittlerweile, 2009 war die Verbreitung bei vielleicht so 10% oder so aller Internetnutzer. Jetzt mittlerweile sind wir vielleicht bei 50-60%. Aber es sind immer noch relativ viele Leute mit IPv4 unterwegs, aus den diversesten Gründen. Und natürlich gibt es da auch technische Maßnahmen, die diesen Adressmangel so ein bisschen umgehen, sodass das alles in der Praxis dann doch nicht ganz so das dramatische Problem ist. Es ist ein Minenfeld. Wenn du Netzwerker fragst, hast du die eine Fraktion, die halt am liebsten bei IPv4 bleiben möchte und die andere Fraktion, die dann total schon die Mistgabeln rausholt, wenn man sagt, irgendwie IPv6 brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Das ist ein sehr kontroverses Thema. Und hier wurde deswegen auch vorgeschlagen in dem RFC 5514, man könnte ja die ganzen bestehenden Social Network Accounts einfach als IPv6 Adressen nutzen und somit hunderte von Millionen von Nutzern mit einmal in das IPv6 Netzwerk reinbringen.
Ja, das war, ja, also für die Verbreitung wäre es keine schlechte Sache gewesen. Hätte zwar am Ende niemand gemerkt, aber ist egal.
Ja, gut, es hätten die Leute wahrscheinlich gemerkt, dass dann die Bandbreite deutlich dünner gewesen wäre, weil natürlich, das ist dann der Grund, warum man dann doch solche Tunnelungen von Protokollen durch andere Protokolle möglichst nicht macht, dass natürlich dann jedes Mal Verschnitt ist. Also wenn ich halt den Umschlag in der noch anderen dicken Umschlag stecke, der vielleicht auch gar nicht das richtige Format hat. Und ich muss da so ein bisschen noch irgendwie das zusammenknicken und falten und dann hängt noch irgendwie das Eselsohr an der Seite raus. Ne? Das sorgt natürlich dafür, dass dann die Daten, die ich tatsächlich übertragen kann, am Ende weniger sind als vorher. Das dürfte hoffentlich klar sein. Deswegen ist das natürlich trotzdem nur satirisch gemeint.
Naja, gut. Okay, dann lassen wir das. Schade. Also, oder naja, eigentlich gut. Weil so kann ich wenigstens auch weiterhin am IPv6-Netz teilnehmen.
Genau. Was du zum Beispiel im IPv6-Netz machen könntest, ist den RFC aufrufen, mit dem das größte Problem vom HTTP/CP gelöst wird. Da kommen wir nämlich nochmal drauf zurück. In RFC 7168
jetzt hast du 2014.
Oh.
In 6919.
Ich habe jetzt angefangen, diesen anzumoderieren. Da müssen wir jetzt durch. Da muss ich zum anderen nochmal zurückgehen danach.
Okay.
We must go in order, but probably won't. RFC 7168 von 2014, der definitiv der nächste auf der Liste war, ist eine Ergänzung zum RFC 2324, den wir vorhin hatten, mit den Kaffeeautomaten, wo es um die Zubereitung von Tee geht.
Genau, das ist eine Erweiterung. Das heißt jetzt HTTP/CP-T, also TEA. Und erweitert quasi das Protokoll um die Möglichkeit, Tee zu brühen, was ziemlich cool ist. Und es fügt noch verschiedene Zuckertypen hinzu. Ne? Also es gibt nicht nur Sweetener Type, sondern es gibt dann eben auch noch Sugartype dazu, weil beobachtet wurde, dass einige Trinker von verschnittenen Tees die Präferenz haben, das als eine Emulsion von Rohrzucker mit kleinen Tröpfchen von Wasser zu trinken.
Ja. Das kennt einer auch den klassischen Spruch, möchten Sie auch etwas Tee zu Ihrem Zucker?
Genau. Damit wird der HTTP-Statuscode 418 auch so ein bisschen umdefiniert, ne?
Achso, das ist dann quasi die Upgrade-Spezifikation, dass man auf das andere Protokoll umschalten soll.
Ja, also hier steht dann quasi, Tea-capable pods that are not provisioned to brew coffee may return either a status code 503, ne? Also dass sie quasi nicht fähig sind, das zu machen, Kaffee zu kochen oder dann halt eine 418 schicken. Also da wird dann eine Möglichkeit eingeführt, verschieden zu
werden. Ja, 503 heißt hier quasi, Kaffee ist gerade nicht verfügbar und 418 heißt, Kaffee ist nie verfügbar, weil ich bin nur eine Teekanne.
Genau, richtig.
Das ist natürlich eine wichtige Unterscheidung.
Ist also für mich sowieso eigentlich als Teetrinker sowieso der wichtigere RFC in dem Zusammenhang.
Ja, mehr Praxisanwendbarkeit. Mhm. Ja, genau. Also wann ich ja als Mate-Trinker Berücksichtigung finde, das müssen wir nochmal prüfen, aber da gibt's auch, es gibt ja den klassischen Mate-Tee, also nicht die Limonade, die man halt heutzutage so kennt, aber es gibt ja diesen klassischen Mate-Tee, der auch gebrüht wird. Und wo das dann, glaube ich, auch so ist, quasi man macht da immer so ein Schlückchen Wasser rein und dann trinkt man das Schlückchen, dann macht man den nächsten Schluck rein. Ich hatte da mal eine Person getroffen, die so etwas hatte und das sah sehr arbeitsintensiv aus, als diese Person da ihren Mate-Tee getrunken hat. Gut, das ist eine andere Sache. Da ist ja auch noch Potenzial für unsere Zuhörer, sich hier in den Dialog einzubringen. Also wie gesagt, man kann beim RFC-Editor diese April-Chats-RFCs einreichen. Das ist auch beschrieben im Q&A dort, wie das funktioniert. Das ist auch das einzige RFC, was nicht durch einen öffentlichen Review-Prozess durch muss, wo man einfach sagen, das zum Editor schicken kann und dann wählen halt dort das Editorenboard halt ein, zwei pro Jahr aus, die halt die in ihre Favoriten sind und die werden dann veröffentlicht.
Ah ja, okay. Mhm.
Genau, dann gehen wir jetzt weiter zu dem RFC, den ich definitiv nicht übersprungen habe, nämlich RFC 6919. Und der ist natürlich total entscheidend, ein wichtiges Update für RFC 2119. Das ist der RFC, der wahrscheinlich am meisten zitiert wird von anderen RFCs. Da wird so ein bestimmtes Set von Standardwörtern eingeführt. Also man kennt das ja aus der technischen Sprache allgemein oder auch aus der mathematischen, naturwissenschaftlichen Sprache, dass da jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Also wenn man in der Mathematik irgendwelche formalen Beweise oder so führt, hat man dann so einen Begriff, da steht dann so ein Satz, wie so eine Mannigfaltigkeit mit irgendwelchen bestimmten Adjektiven oder sowas hat folgende Eigenschaft und dann ist halt jedes von diesen Wörtern hat halt eine Definition dahinter und die werden dann natürlich verwendet in den entsprechenden Beweisen von solchen Sätzen. Das hat dann halt eine gewisse Rigorosität und das ist natürlich bei Technik auch so, dass dann ja natürlich von den entsprechenden Standards die Substantive und Verben und sowas eingeführt werden. Und hier werden solche, in dem 2119 werden solche Verbindungswörter eingefügt, sowas wie müssen oder darf nicht, solche Sachen, werden halt mit einer spezifischen Bedeutung versehen und so ziemlich jeder andere FC hat irgendwo vorne drinne stehen, die Schlüsselwörter, wie sie alle heißen, in diesem Dokument sind zu interpretieren, wie sie in RFC 2119 beschrieben werden. Also es gibt dann hier halt so must, must not, should oder should not, may, also wie darf, ne? Genau, das sind so die Wesentlichen. Es gibt dann noch so ein paar Variationen davon. Man kann statt May kann man auch optional schreiben, wenn das halt der Satzbau erfordert und so weiter. Also das sind einfach alles relativ, ja, normale Wörter. Und das erkennt man dann in den anderen RFCs daran, dass diese Wörter in Großbuchstaben geschrieben sind, dass es sich halt um eins dieser definierten Wörter handelt. Also dass es halt einfach nicht nur Prosa ist, sondern dieses Must hier hat tatsächlich eine strikte Bedeutung. Und in RFC 6919 werden neue Schlüsselwörter eingefügt, um diesen Satz zu erweitern. Und da gibt's hier, was gibt's denn hier so alles? Es gibt das, was ich eben schon referenziert hatte, must, but we know you won't. Also quasi, das hier muss gemacht werden an und für sich, aber wir wissen, dass ihr es nicht machen werdet, weil natürlich die perfekte Welt in so einer Spezifikation passt im Zweifel zwar nicht zu dem, was die Hersteller tatsächlich machen, aus, ja, was zu welchen Gründen auch immer, sei es Schlamperei, sei es, dass da einfach der Satz überlesen wurde, sei es, dass vielleicht die Spezifikation später rausgekommen ist, aber in der Praxis haben sich bestimmte Geräte schon anders verhalten und das kann man jetzt halt leider nicht mehr zurückholen, also müssen wir damit leben. Dann gibt's hier should consider. Die Phrase should consider zeigt an, dass die Autoren der Spezifikation denken, dass die Implementation eine bestimmte Sache tun sollte, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, was eigentlich genau. Also zum Beispiel ist dann hier so ein Beispiel, ja, wie die Applikationen dieser Art sollten in Betracht ziehen, dass es hier Angriffsmöglichkeiten geben kann, aber das steht natürlich in der Spezifikation nicht drin, was darauf hindeutet, dass die Autoren der Spezifikation natürlich noch nicht so richtig sicher waren. Was jetzt genau ist, fühlt sich nur so ein bisschen komisch an. Dann gibt's hier really should not.
Das finde ich so gut, ja.
Really should not wird benutzt, um gefährliches Verhalten anzuzeigen, das irgendein wichtiger Hersteller trotzdem tut und deswegen können wir nicht must not schreiben.
Genau. Wir sollten Beispiel, das wirklich nicht tun.
Ja, Beispiel, dieser Befehl sollte wirklich nicht verwendet werden.
Genau.
Weil das sind natürlich auch in den allermeisten Fällen hier so Beispiele, die aus tatsächlichen RFCs kommen, um zu zeigen, dass es da auch wirklich einen Zweck dafür gibt. Ich werde jetzt hier nicht alle durchgehen, weil das sind insgesamt 9 Stück. Aber ich denke mal, die Intention ist klar, hier halt so ein bisschen diese Trennung von der Theorie dieser Spezifikation aufzuzeigen zu der Praxis von was dann halt tatsächlich umgesetzt wird und womit man sich dann tatsächlich befassen muss in der realen Welt. Denn natürlich ein Netzwerkprotokoll bedeutet auch, man hat auf der anderen Seite ein Gerät, was man im Zweifelsfall nicht kontrolliert und das kann einem irgendwelchen Quatsch schicken, mit dem man dann trotzdem irgendwas anfangen muss. Deswegen gibt's halt immer so die, ja, das Protokoll, wie es definiert ist und das Protokoll, wie es gelebt wird. Ne? Das kennt man ja auch vielleicht aus dem Firmenumfeld oder auch aus dem Umfeld von Gesetzen, ne? Dass im Gesetz das eine steht oder in dem Prozess, der irgendwie in dem Prozessdokument, wo irgendwie der Arbeitsprozess beschrieben ist, steht das eine, aber die Person, die den Prozess ausführt, weiß, ja, also eigentlich machen wir das hier noch ein bisschen anders als das. Ja, das steht da halt drin wegen der Compliance, aber ja, wir machen das hier ein bisschen auf dem kurzen Dienstweg, ne? Das kennen wir ja.
Ja, also das ist was, wo man wieder mal den RFC-Podcast empfehlen kann. Es gibt da auch eine Folge, wo Clemens Schrimpe darüber spricht, dass es auch durchaus wichtig ist, wie so ein RFC implementiert wird am Ende, also in Code umgesetzt wird. Und da gibt es unter anderem die Regel, dass man selbst sich möglichst strikt an den Standard halten sollte und aber umgekehrt möglichst vergebend damit umgehen sollte, wenn jemand das nicht tut. Deswegen sind ja auch diese Worte mit den must und so weiter und must not und sowas ursprünglich eingeführt worden, um eben diesen Standard halt so genau zu beschreiben. Ne?
Ja, was du übrigens gerade beschreibst, ist RFC 760.
Ah, okay.
Da wird dieses Prinzip ausgelegt und heißt nach dem Autor John Postel heißt das Postels Gesetz.
Ah ja, okay.
Kann man auch kritisieren, Postels Gesetz. Also weil quasi dadurch, dass halt die guten Implementationen alle liberal sind in dem, was sie akzeptieren, lässt man halt die schlampigen Implementationen halt ihren ganzen Quatsch halt durchgehen und macht damit die Situation effektiv nur noch schlimmer. Also ja, es gibt auch ein Argument dagegen.
Ja, also das kann ja tatsächlich auch wirklich Sicherheitslücken erzeugen, ne? Das sollte man auch nicht vergessen.
Ja. Also zum Beispiel hier in dem Artikel Robustness Principle habe ich jetzt hier gerade vor mir bei englische Wikipedia, wo es genau um dieses Prinzip geht. Also das Robustness Principle als alternative Name, das Robustheitsprinzip, ist auch hier beschrieben, ein Link, wie im Tor-Netzwerk bestimmte Privatsphäre schützende Technologien ausgehebelt wurden, dadurch, dass man ja dieses Robustheitsprinzip ausnutzt und quasi Datenverkehr erzeugt, der halt jedes Mal so ein bisschen subtil anders ist, was von dem Protokoll dann halt erlaubt wird, weil die halt durch Robustheitswillen diese variablen Pakete akzeptieren, diese variablen Strukturen. Und dann kann man halt dann, wenn man dieselben variablen Strukturen wieder später nochmal sieht, kann man die dann zuordnen zu den Paketen, die man mal irgendwann original losgeschickt hatte und kann dadurch sowas wie einen wiederkehrenden Kontakt identifizieren und damit diese Idee von diesem Tor-Netzwerk, dass alle Leute anonym da drin sind, so ein bisschen aushebeln.
Mhm. Ja, tja. Das ist wieder mal so eine Nummer aus der Blümchenwiese-Zeit des Internets, ne?
Ja, genau. Also das sehen wir auch so bei solchen Übergängen wie zum Beispiel von Telnet, was wir als allererstes besprochen hatten, zu SSH. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Protokollen ist, dass SSH Verschlüsselung hinzugefügt hat. Das war halt so eine Sache, die wurde am Anfang des Internets überhaupt nicht mitgedacht. Also, dass man irgendwie Internetverkehr, also Netzwerkverkehr allgemein irgendwie verschlüsseln sollte, damit da nicht jeder reingucken kann, weil ja, wir sind doch hier quasi, wir sind so ein paar Forscher, die unter sich sind. Das ist jetzt gerade nicht unser Hauptproblem und sowas. Ne? Ich hatte ja auch das erwähnt in der Folge 22, wo wir über LDAP gesprochen hatten, dass diese Vorstellung von diesem LDAP als so Adressbuch des Internets irgendwann mal war, dass am Ende einfach alle LDAP-Dienste der Welt sich gegenseitig referenzieren. Und wenn ich irgendwie bei meiner Arbeit irgendwie anfange, dann lege ich dort einfach seine Referenz an auf den LDAP-Eintrag, den ich beim Einwohnermeldeamt habe, und dadurch wissen die automatisch meine Adresse und sowas, weil das natürlich alles einfach frei verfügbar ist und sowas. Das war halt so eine Star Trek-Utopie, die sich natürlich aus heutiger Sicht als komplettes Datenschutzdesaster wie darstellt. Und so sind halt diese frühen Internettechnologien auch, ja, aus heutiger Sicht totales Sicherheitsdesaster. Aber ja, vielleicht auch eine schöne historische Vignette. Apropos schöne Dinge. das ist jetzt hier die Überleitung, die ich mir jetzt gerade selber gelegt habe, zu RFC 7511. Malerische Routen für IPv6-Pakete. Oh, das
ist großartig, ja.
Das ist so eine Referenz auf Navigationssysteme, die man so im Auto oder im Telefon und sowas hat, ne? Wo man Routenplanungsoptionen hat. Also man kennt ja so klassischerweise sowas wie die schnelle Route oder die spritsparende Route oder sowas. Und da gibt's dann auch manchmal die Option, die malerische Route. Also wo man dann vielleicht über so eine schöne Landstraße geführt wird, anstatt über die triste Autobahn. Dass man irgendwie ein bisschen was hat von seiner Fahrt, dass man vielleicht so ein schönes Schloss da sieht am Wegesrand und vielleicht mal anhalten kann, sich das mal angucken kann und sowas, ne? Also halt ja die malerische Route. Und hier wurde dann so vorgeschlagen, malerische Routen für IP-Pakete. Und die Einführung war wunderschön, habe ich hier mal ein Zitat rausgegriffen. In Zeiten von Green IT wird großer Aufwand betrieben, um den Energieverbrauch von Netzwerkgeräten und Computern zu reduzieren und damit die Umwelt zu schützen. Dieses Dokument beleuchtet Green IT aus einem anderen Winkel. Und da wird dann halt beschrieben, ja, dass man halt IP-Pakete nicht auf dem schnellsten oder auf dem Weg mit der größten Bandbreite verschickt, sondern vielleicht auch mal einen Weg, der schön ist, ne? Mal durch ein anderes Land als jedes Mal, ne? Vielleicht, genau. Vielleicht so eine schöne Glasfaser, die irgendwo durchs Dorf geht oder so, ne? Das ist auch mal interessant. Wofür verlegen wir denn die alte?
Genau, richtig.
Also, ja, Elektronen haben auch Gefühle. Hat mein Physiklehrer immer damals gesagt. Ich weiß nicht, was der Kontext dazu war. Mir ist es auch eigentlich relativ egal, aber dieser Satz ist mir im Hinterkopf geblieben. Elektronen haben auch Gefühle und das trifft, glaube ich, auf IP-Pakete ganz genauso zu.
Ja, sicher. Man sollte nicht zu streng mit ihnen sein.
Eine andere Sache, die definitiv Gefühle hat, sind Zeichen und Texte und sowas. Und das sieht man sehr schön hier in RFC 8140 von 2017. Also wir sind jetzt schon fast am Ende hier in unserer Liste. Das ist einfach eine Galerie mit ASCII-Kunst. Also ASCII-Art, ja, wer noch nie mit ASCII-Art vertraut war, dem sei das hier empfohlen, so als Illustration. Das ist im Prinzip quasi, wir haben halt hier, was wir auch bei den RFCs allgemein der Fall ist, die sind auf so, mit so einem Monospace-Font gesetzt, also mit proportionaler, nee, nicht mit proportionaler, sondern mit fester Zeichenbreite, wie man es auf Schreibmaschinen kennt. Oder halt auch zum Beispiel auf Kommandozeilen, die man an Computern vorfinden kann. Und wenn man halt so ein festes Zeichenraster hat und man hat ja die Zeichen, die selber quasi so, ja, wie der Wort ja schon sagt, quasi Zeichenelemente sind, wie dann mal Zeichen das vermuten lässt, dann kann man natürlich die sinnfällig platzieren, so dass sich dann da Strukturen ergeben, also zum Beispiel irgendwelche geometrischen Formen oder auch andere Objekte. Zum Beispiel ist hier ein Bild von einem Troll, hier ist irgendwie ein Schwertfisch, hier ist ein Vampir und so weiter, ne?
Genau, mein Favorit ist ja der hübsche Spiegel, der ja, genau, die Reflexion von der Vampirfledermaus zeigt.
Ja, genau. Oder hier zum Beispiel in Abschnitt 4.2 haben wir hier einige Brieftauben mit einem Nest von IP-Paketen, also auch da wieder eine Referenz auf 1149 von vorhin.
Genau.
Und man kann ja einfach mal so ein bisschen durchscrollen und sehen, was sehr gut, die Fundamente des Bauhauses. Und dann sieht man hier ein Rechteck, ein Dreieck und einen Kreis, wo einfach die Farbe als Text in der Mitte steht.
Genau.
Also das Quadrat ist offenbar rot und das Dreieck offenbar gelb und das steht halt einfach so da und da braucht man gar keine Farben für. Das ist einem einfach im Kopf klar, wenn man das einfach so sieht, ne?
Ja, es werden sogar Sicherheitsaspekte bedacht, ne? Das ist auch,
genau,
wichtig.
Man sieht hier einen privaten Schlüssel, ne? Oder das ist so gut, der ist jetzt hier in dem RFC-Dokument drin, also wahrscheinlich ist es dann ein öffentlicher Schlüssel, den kann ich definitiv hier das Schlüsselmuster ablesen. Und
Backdoors so und weiter. So, ja, ist mega.
Ich find's gut. Was ich auch hier grandios fand, ist die Einleitung. Und ich habe auch hier ein kleines Stückchen übersetzt davon. Johannes Gutenberg entdeckte und patentierte ASCII und die dazu passende Schriftart Courier New mit ihrer nunmehr berühmten 10-Punkt-Größe. Seither haben sich Kunsthandwerker darum bemüht, ihre Sicht der Welt in gedruckter Form abzubilden. Also, ja, ob das jetzt so historisch akkurat ist, kann ich jetzt nicht direkt bestätigen, aber das müssen wir im Zweifelsfall den Historikern überlassen.
Ja, genau, wenn es da steht. Ich meine, steht ja schließlich im Internet.
Ja, ist sogar ein RFC und alles, ne?
Genau.
Dann muss das wahr sein. apropos, wenn es im Internet steht, muss es stimmen. Wir vertrauen ja gerne Autoritäten und eine beliebte Form von Dokument, die so als Autorität herkommt, ist eine Reihe von Artikeln, die immer am Ende hat als Name Considered Harmful. Das hat mal angefangen 1968 mit dem berühmten Artikel Go to Considered Harmful, wo es um ein bestimmtes Programmierkonstrukt ging. Und dann wurde dargestellt, ja, dieses Go to, ihr denkt alle, dass das ein total hilfreicher Befehl ist, aber das führt zu einer Struktur vom Programm, die total furchtbar ist. Und wir müssen bessere Dinge tun als das. Und das ist halt dieses Considered Harmful. Das ist so, ja, hat sich auch zu so einem Meme entwickelt. Quasi, wann immer man etwas kritisieren will, was viele Leute verwenden, dann schreibt man halt diese Sache Considered Harmful und dann ist man gleich auf den Top-Positionen aller Tech-Nachrichtenseiten. Mhm. Und hier hat das jemand zum logischen Abschluss gebracht in RFC 9225 von letzten Jahr, 2022, wird hier deklariert Software Defects Considered Harmful. Also defekte Software ist als problematisch eingestuft.
Genau, das ist ja auch vollkommen richtig so.
Und das wird dann hier ausführlich diskutiert, dass man viele Probleme auf dieser Welt lösen könnte, wenn man einfach keine Fehler in die Software einbaut. Also das, keine Ahnung, warum das die Programmierer immer noch machen, aber es muss endlich mal Schluss sein damit. Also das ist gefährlich. Und hier sind ein paar Handlungsempfehlungen in dem Artikel drin. Ich habe mir mal so ein paar rausgegriffen. Also erstens, Softwareautoren dürfen keine Fehler einbauen. Das ist auch natürlich groß geschrieben. Wir erinnern uns, RFC 2119. Das ist tatsächlich eine strikte Regel. Das darf nicht umgangen werden. Also Softwareautoren dürfen keine Fehler einbauen. Zweitens, wenn Fehler eingebaut werden, müssen sie klar dokumentiert werden. Das ist auch wichtig, weil wie findet man sie sonst? Ne? Das wäre ja auch richtig gefährlich. Ne?
Genau.
Geht dann weiter. Ich habe hier noch Nummer 5. Nehmen Sie an, dass externe Eingaben das Ergebnis von Fehlern sind. Das ist wieder dieses Robustheitsprinzip, was wir gerade hatten. Ne? Man soll liberal sein in dem, was man akzeptiert. Also nehmen Sie an, dass externe Eingaben das Ergebnis von Fehlern sind. Sechstens, genau genommen sollten Sie auch annehmen, dass interne Eingaben das Ergebnis von Fehlern sind. Also was Ihr eigenes Programm rechnet, ist wahrscheinlich auch Quatsch. Es ist ein bisschen traurig, wie wahr das ist.
Man kann halt auch wirklich, also so betrachtet, sollte man es halt einfach am besten bleiben lassen. Ne?
Ja.
Ach, wir hören auf dem
Quatsch. Hier wird auch beschrieben, wenn wir weniger Softwarefehler produzieren, wird es auch weniger Sicherheitsprobleme geben. Um die gemeinsame Sicherheitsstand zu verbessern, ist deswegen empfohlen, dass alle existierende Software sorgfältig auf Fehler geprüft werde.
Ja.
Also ja, das ist ja so eine Sache, das fordere ich auch seit Jahrzehnten schon so ein bisschen im Scherz und ein bisschen ernst, dass wir vielleicht mal als ganze Welt irgendwie mal für 10 Jahre die Entwicklung neuer Funktionen anhalten sollten und erstmal nur den ganzen Kram, den wir schon haben, erstmal beheben. Erstmal alles in ordentlichen Stand bringen und dann können wir weitermachen mit den neuen Funktionen. Ich halte das für einen ausgewogenen Vorschlag, der definitiv sofort umgesetzt werden sollte. Ich schaue da insbesondere auf die Vereinten Nationen. Ja, wahrscheinlich wird das dann wieder von Russland oder China gewetot, wer weiß.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde also den Ansatz dieses RFCs wirklich gut, weil ich bin ja auch so eine Person, die einfach total gerne so Trivialitäten nochmal abschließend zusammenfasst, sodass es auch wirklich jeder mal gesagt hat. Ne? Einfach nur, um den Gedanken nochmal zu formulieren. Das ist tatsächlich so eine Persönlichkeitseigenschaft von mir und muss sagen, ich finde das gut, dass das jemand mal so strikt zu Papier gebracht hat.
Macht sich vielleicht so auch als Mantra ganz sinnvoll, dass man so den, vielleicht zu so den, vielleicht könnten wir es ja mit dem ersten RFC auf unserer Liste kombinieren und einfach so unterschwellige Botschaften einfügen in die Code-Editoren, dass dann immer mal so kurz aufblitzt.
Do not implement Bugs.
Genau. Und ich glaube, wir sind da etwas Großem auf der Spur. Wir müssen jetzt hier Schluss machen und unser Startup registrieren.
Genau. Eine Frage habe ich aber noch. Die ist mir jetzt zwischendrin eingefallen, wenn wir noch nicht wissen, also ich weiß nicht, ob du schnell nachschlagen kannst, wo wir aktuell sind mit den RFCs.
Das ist eine gute Frage, wie man das rausbekommt. Ich kann hier mal so eine Binärsuche probieren. Die höchste Nummer, die ich zurzeit finden kann, ist 9339. Allerdings, das ist auch schon vom Dezember 2022, also 9339, 9340 gibt es dann nicht. Allerdings weiß ich ja nicht, ob die... Ach nee, 9341 gibt es auch. Okay, ich nehme alles zurück. Dann ist meine Suchstrategie leider hinfällig.
Schade.
Also bis 10.000 wird es noch ein bisschen dauern, wenn das deine Frage ist.
Okay, aber selbst wenn es noch ein bisschen dauert, dann ist die Frage, müssen dann alle RFCs aktualisiert werden? Weil die sind als vierstellige Zahlen angelegt.
Nee. Die allerersten waren die nicht. Die allerersten haben einfach nur dreistellige, zweistellige Zahlen, sowas.
Okay, die allerersten weiß ich nicht. Ich war jetzt vorhin im dreistelligen Bereich und da stand eine Null davor.
Aha, na, das kann eventuell sein, dass das dann die URL oder so ist, wo du das hattest, aber ich habe hier jetzt mal zufälligerweise rausgegriffen,
RFC 890,
da war es einfach nur 800 und fertig. Es ist ja auch, diese allerersten RFCs, witzigerweise, die gibt es auch nur als, also RFC 1, glaube ich, gibt es gar nicht. Soweit ich das sehen kann. Ich habe halt hier so ein Archiv von mir rumzuliegen, wo einfach alle RFCs lokal rumliegen.
Also ich bin jetzt
ein RFC-Index.
Also ich gebe jetzt hier oben in diesen Data-Trackern, die wir auch verlinkt haben, wenn ich da eine 1 eingebe, dann finde ich RFC 1.
Okay, den gibt's. Oh ja, guck an. Der liegt sogar als Text vor, das ist ja Wahnsinn. Vom 7. April 1969.
Mhm.
Ja, das ist so, also zumindest in dem Archiv, was ich hier habe, gibt es auch manche von diesen frühen RFCs nur als PDF.
Ah, okay.
Also quasi eingescannt, weil die natürlich damals als Papier verteilt wurden am Anfang. Da hat hier quasi jemand mit der Schreibmaschine geschrieben und dann wurden die halt so auf der Weise verteilt. Daraus hat sich halt diese standardmäßige Formatierung ergeben, die sich da bis heute durchzieht, aus Abwärtskompatibilitätsgründen. Deswegen ja. Bin ich jetzt einigermaßen erstaunt, dass die sogar hier als Text vorliegt. Vielleicht hat sich da mal jemand hingesetzt und hat das tatsächlich in ein Textformat zurückgeführt, dass man das hier anzeigen kann auf der Webseite.
Bei RFC 2 wird die erste Seite vermisst, also die fehlt.
Ja. Ja, also man sieht auch schon, oh ja, sehr gut, auch auf dieser Stelle gibt es schon archäologische Probleme so ein bisschen. Es gibt ja auch diese berühmten Geschichten, dass irgendwelche Doctor Who-Folgen verschwunden sind, weil die ursprünglichen Bänder, die die BBC davon hatte, mit irgendwas anderem überspielt wurden. Und dann haben sie dann später erst festgestellt, dass das die einzigen Kopien waren.
Ja, dumme Sache.
Oder vielleicht war ihnen einfach noch nicht klar, dass diese Serie so wichtig werden würde.
Man sieht auch, dass sich so ein paar Konventionen erst über die Jahre durchsetzen. Ne? Also wirklich so Sachen wie, na gut, Querverweise in den im Zehnerbereich sowieso noch nicht, aber also wer den eigentlich geschrieben hat und sowas, ne, wird hier überhaupt nirgendwo vermerkt bei den ersten.
Ja. Wieso? Nee, ich sehe hier beim Zweier und beim Einser habe ich welche gesehen, habe ich Namen umgesehen. Ganz oben doch, rechts in der Ecke. Ja. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, weil man will ja quasi zurückschreiben an denjenigen mit Kommentaren. Das ist ja quasi der Request for Comment-Teil.
Okay. Mhm. Stimmt, da oben in dem Header habe ich nicht geguckt, weil es ist ja auch im Text immer noch mal so bei den späteren verlinkt oder angegeben.
Ja, da hat man noch mal die Kontaktinformationen am Ende und sowas, ne?
Author's Address steht hier und so. Referenzen, genau. Ja, RFC ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann.
Auf jeden Fall eine Sache, die unser Leben bestimmt. In vielerlei Hinsicht. Also solche Sachen halt wie IP, TCP, HTTP, NTP, zum Beispiel auch der Opus Audio Codec, über den wir gerade reden, der ist auch ein RFC.
Hm, okay. Ich merke gerade, dass der RFC 42 vom 31. März ist.
So knapp daneben.
Ja, wirklich.
Wir haben auch bald die Folge 42, da müssen wir uns noch was überlegen. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal.
Die nächste Folge wird dann mit Hilfe von RFC 7231 in 3 Wochen ausgeliefert. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ivan et Niage, they keep saying that. Wait, what was that? Uncle Sam, let me play this backwards.
Join the Navy. Join the Navy.
They're recruiting people with subliminal messages. Otto, what are you doing?
I don't know. I just got an urge to join the Navy.
You're being brainwashed.
Yeah, probably. Ivanette Niage.